Willkommen zurück bei It's Time for English, dem Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Ich bin Lena und spreche heute wieder mit unserer Expertin Gisela Ehlers. In der letzten Folge haben wir uns dem wichtigen Thema Hörverstehen gewidmet. Heute geht es direkt weiter mit dem Thema Sprechen. Gisela, was genau wird denn im Englischunterricht der Grundschule bezüglich dieser Kompetenz erwartet?
Ja, also wir unterscheiden da in der Grundschule die Fokussierung auf das Sprechen in Form der Teilnahme an Gesprächen. Und das wird dann über nonverbale Reaktionen schon erreicht, über Kurzantworten und reicht bis zu normalen kleinen Aussagen oder auch Fragen. Danach wird dann teilweise in der Grundschule schon recht gut angelehnt, das zusammenhängende Sprechen im Englischunterricht erweitert. Aber dann würden wir schon in die Sek 1 hineinschreiten. Ich habe hier auch nochmal, um das gleich zu klären, es ist ja mit eigenen Worten gar nicht immer so deutlich auszudrücken, mir notiert, was hier im europäischen Referenzrahmen in der Kompetenzbeschreibung für die Könnenstufe 1 steht. Da erfährt man zunächst etwas über die typischen Bedingungen. Und das ist ja ganz schön interessant für meine Unterrichtsgestaltung. Das Kind, also ich wird da ja gesprochen, kann mich auf einfache Art verständigen. Und jetzt kommt die Bedingung. Wenn mein Gesprächspartner bereit ist, etwas langsamer zu wiederholen oder anders zu sagen. Und jetzt kommt. Und mir dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen versuche. Tja, und diese Angabe ist natürlich eine Aufforderung auch, dass wir uns immer wieder bemühen, im Sprechakt der Kinder helfen, zur Seite zu stehen. Dabei muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich früher manchmal zu viel erwartet habe und mit einem Kind, bei dem das Kind zögerte, nicht immer gleich eine Frage wiederholt oder paraphrasiert habe. Aber wenn man so eine Situation miterlebt, dann sieht man ganz schnell das einzelne Kind, das stockt da. Also es ist noch nicht bereit zu sprechen. Es kann vielleicht nur eine andere Reaktion zeigen und die ist dann meistens nonverbal. Ich habe da übrigens, um das auch mal deutlich zu machen, wie da nachher auch die Unterschiede sind, mir ein Beispiel aus der dritten Klasse nochmal notiert. Ich nenne dieses Verfahren dann ja immer Teppichrollen, Teppich ausrollen. Also ich habe ein Kind gefragt, have you got a pet at home? Ich muss dazu sagen, diese Frage und die Behandlung von Tieren war schon dran, wie man so schön sagt. Und ich dachte so, in der Wiederholung gehe ich mal rum und frage dieses und jenes. Und da habe ich ihm gefragt, have you got a pet at home? Spontanes Nicken, spontan, nicht erst zögerlich. Aber dann kam auch nicht mehr. Ich muss dann natürlich dem Kind Sprache anbieten, damit es seine Antwort mit Hilfe von englischen Worten, Lauten formulieren kann. Ich habe also reagiert, you have got a pet, great, and what is it? Kind zögert. Da komme ich dann auch auf die Idee, jetzt fehlt die Vokabel für das bestimmte Tier. Also gehe ich mal jetzt mit meinem Teppich vor und frage dann, is it a cat, a dog, no? Let me guess. Have you got a hamster? A rabbit? Yes, a rabbit kam von dem Kind. Oh, wir hatten es geschafft. Aber letzten Endes, eben zurückkommt auf diese Kompetenzbeschreibung, ich muss immer parat sein, zur Stelle sein, den Kindern bei der Formulierung zu helfen. Obgleich wir die Vokabel bereits, wie man so schön sagt, durchgenommen hatten, so sagen die Lehrer dann ja immer, hat es keinen Zweck, in einer solchen Situation das Kind auflaufen zu lassen. Ich finde das geradezu unfair. Es ist besser für das einzelne Kind und natürlich auch für die Zuhörer. Man muss ja immer denken, wenn ich mit einem Kind dialogisiere, dann hören die anderen zu. Dann sehen die das als ein Muster an, wie man sich verhalten kann. Und auch dieses sich helfen, indem man nur mit der Stirn runzelt oder sowas Paden nochmal sagt, hat ja schon den Aufforderungscharakter für mich, dass ich eben in der Zielsprache eben kommunikativ werde. Allerdings, bitte diesen Rat nicht falsch verstehen. dürfen die Kinder dabei nicht ständig auf die Muttersprache zurückgreifen, so von wegen, we want to einkaufen gehen und so weiter, sondern sie sollen sich um Reaktionen bemühen, die eine Weiterführung des Dialogs möglich machen. Und dabei sind unvollständige Sätze erlaubt, es sind Fehler in der Aussprache erlaubt. Man kann also, wenn man die Vokabel nicht mehr weiß, auf den entsprechenden Gegenstand zeigen, auf die Person zeigen oder eine Handlung pantomimisch darstellen. Alles das sind aber dann Wege, um eben das, was man noch nicht ausdrücken kann, im Grunde doch für andere zu einem Dialog werden zu lassen. Im Lernprozess ist übrigens jegliches Weltwissen der Kinder für das Sprachenlernen hilfreich. Je mehr Themen nämlich aus der Freizeit erkundet werden oder durch eigene Aktivitäten etwa im Bereich von Sport, Reisen, an Erfahrungen mitgebracht werden, umso leichter fällt es, sich in einem Dialog zurechtzufinden und einen aktiven Part zu belegen. Hörverstehensprobleme, Dialogblocker nenne ich sie dann immer, nehmen ab und mehr adäquate nonverbale Reaktionen als Grundlage für eine Kommunikation sind möglich. Ich treffe zum Beispiel bei den Lernenden auf eine viel bessere Aufnahme neuer Vokabeln, wenn es sich um Wörter aus vertrauten Themenfeldern handelt. Dazu auch mal so ein Beispiel. Der Bereich Zoo. Kinder kennen wilde Tiere. Und wenn ich dann bei der Vokabeleinführung auch ohne Bilder die Wörter Elephant, Tiger, Camel, Bär benutze, dann merke ich schon, das rattert und da wird die Ähnlichkeit zu der eigenen Sprache erkannt.
Klar.
Aber bei dem Wort Lion ist das natürlich so eine Sache. Da kann man nicht einfach so rausgeben. Und dann sage ich eben auch benutze ich eine Umschreibung, die aber das Bekannte beinhaltet. It's a big cat. Cat ist klar. Like a tiger. Tiger, aha. Can you guess? Und mache es so als Rätsel, sodass die Schüler auch merken, sie müssen es jetzt nicht auf den Punkt wissen, sondern sie können Vermutungen anstellen. Und dann kommt zaghaft, Löwe? Yes, you're right. A lion is a big and dangerous cat. It lives in Africa. Selbstverständlich müssen dann solche Satzmuster, die wir zu irgendeinem Thema für eine Befragung und so weiter gebrauchen, die müssen trainiert werden.
Kannst du bitte noch ein paar Beispiele aus dem Unterricht dafür geben, wie dann der Lernweg der Kinder zum flüssig verfügbaren Satzmodell aussehen kann?
Ja, also eigentlich bieten wir ja schon im Sprachbad, wenn wir das wirklich durchhalten, in einer normalen Englischstunde authentische Situationen an. Und da denke ich mal so an eine Sache, die bei mir eigentlich immer kommt. Ich schaue zu Beginn der Stunde oftmals so rum, um zu sehen, ob auch alle anwesend sind, weil die Stunde so nach dem Mittagessen liegt und das manchmal verzögert. Und dann frage ich eben, is everybody in? Und dann kriege ich als Antwort, no, Rieke is what? Die ist heute krank. Ich paraphrasiere die Antwort und sage, oh, Rieke is sick today, how sad. Oder ein anderes Beispiel, einfach nur beim Vorgeben von Arbeitsformen. Die Kinder sollen Kurzdialoge mit einem Partnerkind üben. Ich frage oder sage, find your partner for the dialogue. Und dann gehe ich so rum und gucke, ob das auch alles klappt. Who is your partner, Maike? Und dann kommt doch wirklich, ich mache mit Julia so eine Antwort. Und dann gebe ich auch wieder nicht auf und denke, das ist eine Gelegenheit, dass dieses kleine Mädchen im Grunde lernt und sage, you could say, my partner is Julia. Yes, my partner is Julia.
Ah.
Fine, well done. Also in beiden Fällen war diese Hilfe für einige Kinder zwar einmalig, das hat nicht die ganze Klasse mitbekommen unbedingt und auch gleichzeitig gelernt, aber so diese einzelnen Kinder, die das jetzt betrifft, die werden in Zukunft gerne mal versuchen, in einer ähnlichen Situation dementsprechendes Sprachgut anzuwenden. So dass man allgemein sagen kann, den Unterricht mit den Zielstrukturen in vielen freien Übungen, den Shielding-Exercises anzulegen, kommt dem Beherrschen der verschiedenen Sprachmodule, der Satzwendungen im Grunde sehr nahe. Sie brauchen Phasen, in denen sie spielen, in denen sie Interviews machen, die aber immer dazu geeignet sind, dass sie ihre Sprachkonstruktion dabei erproben können. Ich muss sagen, gerade bei schwächeren Sprechern habe ich oft tolle Fortschritte, wenn sie eben in solchen Partnerarbeiten bleiben können. Denn sie haben dann keine Angst vor dem Scheitern. Und es ergeben sich immer wieder Trainingsgrüppchen, die gut miteinander arbeiten können, die also sich nicht so rausstellen, dass so kleine Besserwisser dabei sind und irgendjemand in der Gruppe so tot sprechen. Da wird niemand ausgelacht oder allein stehen gelassen. Viele Satzmuster werden in Spielen oder Interviews verpackt, in denen es natürlich vollkommen klar ist, dass diese Stereotypen-Frage-Konstruktionen dann gestellt und Kurzantworten geübt werden. Aber auch nochmal darauf eingehend, nie im Chor sprechen, das brauchen wir nicht, weil es dem einzelnen Kind in der Situation gar nicht so parat ist. Also es könnte sein, die geben sich gegenseitig ein Color Dictation. Color your dog red, color your, I don't know what, guinea pig violet. Oder a number dictation. Oder let's count, das ist eine mündliche Aufgabe. What is 3 plus 5? 7 times 7. Oder act it out. Touch your leg. Turn around, das ist also ein TPA, was die Kinder untereinander machen in der Kleingruppe. Oder look at me, guess my hobby. Und dann machen sie das pantomimisch vor und die anderen müssen sagen, your hobby is, und das Hobby nennen. Sodass da also immer darauf geachtet wird, dass bestimmte Chunks eben bei den Antworten und bei dem Dialog vorkommen. Und was ich vor allen Dingen gerne eben auch schon auf dem Zettel parat habe, ist ja die Übung Walk and Talk. Also da habe ich dann Zettel vorbereitet. In der 4. Klasse lasse ich das von den Kindern selber schreiben, weil das auch eine authentische Schreibaufgabe dann wird. What's your favorite color? How many pencils have you got? What hobbies do you like? Und mit so einer einzelnen kleinen Frage ausgestattet, gehen die Kinder in den Walk. Und auf den sie treffen, da geht es dann mit dem Talk los und sie stellen ihre Frage. Und wenn die Kinder mit ihrer eigenen Frage und auch der Antwortgebung zufrieden sind, dann sagen sie, let's swap. Ich möchte hier übrigens nochmal zum 2. Teil der anfänglich zitierten Könnensbeschreibung zurückkommen. Es ist nämlich interessant, da steht drin, ich kann einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge und um sehr vertraute Themen handelt. Da sind wir wieder bei den Themen für die Kinder. Aber das Interessante bei dieser 2. Formulierung ist eben, dass es sich um Fragen handelt. Und es ist extra unterschieden zwischen Fragen stellen oder Fragen beantworten. Es gibt nämlich in der Entwicklung zum fließenden Sprecher eine Stufe, die ganz normal ist, nämlich, dass die Kinder nicht in der Lage sind, zwischen einer Aussageform und der Frageform zu unterscheiden und sich dann retten, indem sie so auf die Frage Guess my animal nicht sagen, is it a goldfish? Nee, lieber nicht, sondern sie sagen, it's a goldfish. Sie nutzen den Aussagesatz und ziehen die Intonation hoch. Und das andere auch, guess what I have got in my lunchbox? You have got a sandwich in your lunchbox? Und sie stellen nicht die Frage. Ich sage immer wieder, wenn es darum geht, wir müssen ja auch irgendwann mal über die Bewertung sprechen, was bei den Kindern schließlich angekommen und perfekt schon gereift ist, daran kann ich erkennen, dass einige Kinder diese bestimmte Stufe, die Unterscheidung zwischen der Aussageform und der Frageform, eben noch nicht verinnerlicht haben.
Interessant. Wie würdest du denn den typischen Aufbau der Sprechkompetenz eines Kindes beschreiben? Gibt es da bestimmte Schritte, die du bei der Entwicklung der Sprechkompetenz immer wieder beobachten kannst?
Ja, ich denke, das kann man also wirklich erstens, zweitens, drittens benennen. Also wir fangen mal an mit der nonverbalen Reaktion. Und da würde ich schon gerne dazu ausführen, was mir manchmal im Unterricht zu kurz kommt, nämlich, dass die Kinder ja, bevor sie sprechen und ein Wort wirklich verinnerlicht haben, gar nicht unbedingt in der Bedeutung, sondern eben in der Aussprache auch, in der Lautierung, müssen sie das Wort ja ein paar Mal gehört haben. Und wenn ich einfach nur bei der Einführung neuer Vokabeln die Bildchen hochhalte, das Wort sage und dann sofort abfrage, so wie heißt das nun, sag mal, geht das einfach nicht. Weil das würde einige Kinder wieder so verunsichern. Sie haben es irgendwo schon im Köpfchen, was sie sagen wollen, aber sie trauen sich nicht, weil sie zum Beispiel Budgie noch nicht so aufgenommen haben. Also mal ein Beispiel. Ich würde also neue Vokabeln einführen und ich halte dann hoch, look, I've got pictures of some pets. This is a budgie. This is a cat. I like budgies. I like cats. So, jetzt wäre die nächste Stufe für einige Kollegen. Habe ich 3, 4, 5 solche neuen Wörter eingeführt, dann würden sie gleich das Bild hochhalten, das Ganze umdrehen und sagen, what is it? Und das ist für einige Kinder eine Überforderung. Sie nehmen nämlich die neuen Laute für die Dinge zwar auf, sind aber noch nicht in der Lage, sie richtig zu erinnern und korrekt wiederzugeben. Daher verlängere ich die Gewöhnung an das Wort oder die Lautung, indem ich mir zunächst ein gewünschtes Bild oder eine Handlung zeigen lasse. Ich drehe das also um und sage, can you show me a budgie? Can you bring me your ruler? Und in dem Moment habe ich die Möglichkeit mitzukriegen, ist die neue Vokabel inhaltlich bekannt geworden, aber noch nicht so sicher in der Lautung. Aber das kann ich schon mal sagen, die wissen jetzt, was ein Budgie oder was ein Ruler und so weiter ist. Und dann gehe ich noch mal eine Stufe weiter und gehe zurück auf alte Vokabelbereiche. Ich verknüpfe zum Beispiel mein Hochhalten dieses kleinen Wellensittichbildes und sage, what color is the budgie? Kind hört nochmal budgie. Und ich fordere von dem Kind nur eine alte Vokabel, it's yellow. Und damit sind die Kinder natürlich total glücklich. Und ich fasse das zusammen und sage, yes, you're right, the budgie is yellow. So, dann habe ich also 3 Stufen eigentlich gehabt, damit die Lautung auch wirklich bei den Kindern ankommt. Und nach diesem mehr ja nonverbalen Reaktionen und dem Einbringen mit alten Vokabelschätzen gehe ich dann den nächsten Schritt zum imitierenden Sprechen. Also das habe ich manchmal als Quiz aufgemacht. Guess my pet, it's yellow. Und dann kommt it's the budgie, it's the cat und so weiter. Und schließlich werden die neuen isolierten Vokabeln eingebettet in einen Musterdialog. Der ist stets die Grundlage zu Äußerungen zum jeweiligen Thema. Darauf achte ich sehr stark, dass ich also die Anzahl der Satzwendungen zu einem Thema nicht zu zahlreich werden lasse, sondern dass ich lieber im Grunde 2 oder 3 Chunks eben benutze, um sich über ein Thema zu unterhalten. Denn nach dieser Stufe, nach diesem imitierenden Sprechen und dem Einüben in kleinen Dialogen, und dazu habe ich ja vorhin schon gesagt, Walk and Talk und Double Circle, alles ist da ja möglich, folgt dann das reproduzierende Sprechen. Da ist es natürlich so, wenn ich das jetzt nicht mehr in den Mund gelegt bekomme und einfach nur imitierend handle, dann muss ich natürlich alles mir zusammenfügen, die neuen Vokabeln und darin auch natürlich die neuen Satzmuster. Ganz gut geht das übrigens in Reimen und Raps. Da kann ich dann mal sehr schön Chor, Gruppen und Einzelsprechen einbringen. Da kann man nämlich gut kontrollieren, wie die Aussprache ist und damit auch leichter korrigieren. Aber ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch mal etwas zum monologischen Sprechen anmerken.
Ja, gerne.
Es ist nämlich, ich glaube, bei einigen Kollegen ein Missverständnis. Unter monologischem Sprechen ist ja nicht ein auswendig vorgetragener Reimtext gemeint, der ja einfach nur auswendig gelernt worden ist. Ich habe aber schon erlebt, dass Kollegen meinten, dafür gibt es auch eine gute Note. Du hast das gut auswendig gelernt. Nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja dialogisieren. Und daher ist eine andere Form das eigentliche monologische Sprechen, die wir auch in Klasse 4, also spätestens, anlegen sollten und die eine gute Vorbereitung auf alles, was in Sek 1 geschehen soll, nämlich das zusammenhängende Sprechen, darstellt. Also zur Vorbereitung eines Themas, zum Beispiel ein kleiner Vortrag über das Lieblingstier, über ein Geburtstagsgeschenk, über einen Reisewunsch, sollen die Kinder erstmal, und beim ersten Mal arbeiten wir in der Klasse zusammen, eine Auswahl von Satzmustern zusammenstellen. Die werden auch an die Tafel geschrieben, die werden aufgeschrieben, auf Karten geschrieben, die für so eine Präsentation geeignet sind. Und darin, in diesen Satzmodellen, gibt es ja gewisse Leerstellen, in die sie dann ihre eigenen Inhalte, ihre Lieblingstiere und so weiter einfügen können. Und dann kommt es nämlich nicht zu einem rein auswendigen Runterrattern von englischen Sätzen, sondern eben doch zu einem ausgewählten Berichten, aber schon als Monolog, ohne dass extra auf Fragen geantwortet wird. Wir zielen ansonsten grundsätzlich auf das dialogische und spontane Sprechen in möglichst korrekten Sätzen hin. Natürlich gibt es da unterschiedliche Übungsformen auch, also von der reinen Vokabel, die ja sein muss, bis hin zu den Satzmustern. Beliebt ist zum Beispiel Think of One. Das sind einzelne Vokabeln, die da zusammengetragen werden sollen, die natürlich auch die Grundlage bieten. Und da ist es so, dass ich sage, think of one color.
Green.
Green, okay. So, in dem Moment, wo du green im Kopf hast, du sagst es noch nicht, stehst du auf. So, wenn alle Kinder in der Klasse stehen, manchmal sitzt auch noch einer, warum, weiß ich auch nicht, aber okay. Meistens ist es so, sobald von mir dann eins dieser Wörter genannt wird, wissen sie, ach, Farben hieß Colors. Das ist ja nicht immer gleich klar, ne? Stehen dann nachher alle und ich gebe 3 oder 5 dieser Zielwörter vor. Und wenn ihr Wort, das sie sich ausgesucht haben, dabei ist, dann setzen sie sich hin. Dann hat die Lehrkraft einen Punkt gewonnen. Und das macht Spaß, möglichst die Lehrkraft natürlich nicht siegen zu lassen. Sodass ich dann eben sage bei Colors Pink, Black, Green, Orange, Purple und alle die Kinder, die dieses Wort im Kopf hatten, haben es ja gehört und setzen sich hin. Ich habe vielleicht 3 Punkte. Und dann frage ich aber, okay, and now, what is your color word? What is your animal word? What is your food word? Whatever, which topic we are talking about. Das ist eine kleine Wiederholung, ist eigentlich ein verkappter Vokabeltest. Aber macht den Kindern Spaß und das merken sie nicht so. Ja, und dann ist es natürlich immer so, sie sollen zu kleinen Abbildungen, da sammle ich immer mal was, an die Partner Fragen stellen. What is it? What color is it? Where is it? Have you got it? Und so weiter. Dann haben wir den Double Circle, brauche ich nicht weiter einzugehen. Wir haben das Walk, Talk and Swap schon genannt. Und wir haben natürlich die vielen Dialogangebote in den Lehrwerken und auch in den Arbeitsheften, sodass es also nicht nur in einem Lesen und Sprechen verbleibt, sondern auch in eine schriftliche Form sehr häufig übergeführt wird.
Beim Sprechen passieren ja naturgemäß auch Fehler. Wie gehst du damit um?
Also Regel Nummer 1, keine Angst vor Fehlern. Ich sage den Kindern auch immer, wisst ihr was? Eure Eltern bezahlen mich, damit ihr Fehler macht. Denn dann kann ich zeigen, dass ich es besser weiß und kann eure Fehler korrigieren. Also ich mache da eher einen Spaß draus und registriere natürlich, wenn ich unterrichte, bekomme ich ja sehr gut mit, was da eigentlich los ist bei den Kindern. Und dementsprechend werde ich auch darauf eingehen. Und ich werde natürlich mögliche Fehler versuchen abzufedern. Und jetzt komme ich zu dem schönen Beispiel des Language Fan. Also wir haben uns da irgendwann mal einfallen lassen, dass wir diese Satzwendung eines Themas in Frage und Antwort auf einen Papierstreifen schreiben. Und das Ganze wird dann mit einem Locher durchbohrt. Das sind dann so 3, 4 solche Streifen. und mit so einem kleinen Paperclip zusammengehalten. Und wie beim Walk and Talk können die Kinder mit ihrem Fächer nun rumgehen und sich immer mal wieder vergewissern, was steht da eigentlich? Wie ist eigentlich die korrekte Frage? Alle diese Übungen bauen auf darauf, dass das Kind im Grunde sicherer werden soll. Sie sollen etwas hinkriegen und das tun sie mit Hilfe dieser kleinen Fächer. Und es ist witzig, wie sie mir dann teilweise demonstrieren, indem sie den Fächer zwar aus ihrer Federtaschenbox nehmen, aber den ganz lässig so in der Hand halten und sich mit anderen unterhalten und deutlich zeigen, ich muss da gar nicht mehr drauf gucken, ich kann das jetzt schon auswendig. Aber dann haben wir ja erreicht, was wir wollten. Letzten Endes, die Mehrzahl der Kinder nutzt die vertrauten Satzmodelle und dann wagen sie sich auch manchmal an Modifikationen heran. Und das wäre dann nachher die nächste, die letzte Stufe des der Sprachkompetenz, die vierte Stufe. Da gehört ein Risk-Taking dazu, kann ich geradezu sagen. Also es ist die Stufe der Sprachkonstruktionen. Tja, und wenn natürlich selber so ein bisschen gewerkelt wird mit dieser Sprache, dann kommt das wieder zum Tragen, was im GER auch beschrieben ist. Macht viele Fehler, sobald eigene Konstruktionen erprobt werden. Und dazu habe ich auch ein ganz tolles Beispiel, das ich sogar in schriftlicher Form bekommen hatte. Wir hatten in Schleswig-Holstein einen großen Leistungstest 2010 durchgeführt und hatten dann unsere Fachvertreter aus dem Institut losgeschickt in die verschiedenen Schulen und haben mit den Kindern einen Test durchgeführt, der über Hörverstehen und Leseverstehen eben ging. Und da war für einige Kinder das ziemlich leicht. Die waren schnell fertig und dann hatten wir so gesagt, okay, wenn ihr fertig seid, könnt ihr ja noch ein schönes Bild malen oder ein paar Vokabeln dann auch vielleicht beschriften, was euch so einfällt. Und als ich meinen Stapel eines Tages nach Hause nahm und so durchguckte, was da drauf stand, gab Bilder, gab es einen wunderschönen Satz, für den ich also wirklich dem Kind natürlich auch dankbar war. This test have fun make.
Ach, schön.
Ja, der Junge hat Bekanntes, this test und fun, aber hat gemacht. Also Sie kennen let's have fun, ne? Hat er für sich so konstruiert, dieser Test hat Spaß gemacht, wollte er mir ja sagen, sodass also dieses nette Sprachkonstrukt dabei entstanden ist. Aber so findet sich zum Thema eben nichts anderes, als dass man sagt, das Kind war mutig und sie sollen Mut haben, sie sollen sich etwas zutrauen und sollen dann mit unserer Lenkung wachsen und werden sicherlich fluent Speaker.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gisela, für den fundierten Einblick in das Thema Sprechen. Da waren wieder viele hilfreiche Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Das war It's Time for English, der Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.